Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Amen. Ich habe zum Einstieg mal ein paar Fragen für euch. Erste Frage, hier Apostelgeschichte Kapitel 16 entsteht die Gemeinde in Philippi, das ist die erste christliche Gemeinde auf europäischem Boden. Könnt ihr mir sagen, wer sind die Schlüsselpersonen in dieser jungen Gemeinde, soweit wir sie wissen? Jesus? Das ist jemand gut trainiert, ja, immer. Genau, menschliche, irdische, nicht göttliche Schlüsselpersonen. Genau, das sind die Gründer, aber die ziehen dann weiter und vor Ort. Also Paulus, Silas wurden genannt. Also den einen lernen wir hier kennen. Der Kerkermeister, genau. Und das andere, die kommt kurz vorher. Eine Frau namens Lydia, Geschäftsfrau, Purpurhändlerin. So, anscheinend, das sind die, und da gibt es diese besessene Dienerin, da wissen wir nicht, ob die sich dann auch bekehrt hat. Das sind die Leute, mit denen hier die Gemeinde anfängt. Andere Frage, bisschen für Fortgeschrittene. Wer hat die Gemeinde in Rom gegründet? Petrus? Nein, nach allem, was wir wissen, nicht. Ja, Jesus, okay, ja, weiter. Also ich lege euch ein bisschen rein, wir wissen es nicht. Es wird nirgends berichtet. Paulus schreibt an diese Gemeinde den großen Römerbrief, weil er sie besuchen will, weil er will, dass sie ihn kennenlernen. Er wünscht sich, dass sie ihn dann in der Mission unterstützen, wenn er nach Spanien geht. Aber die Gemeinde gab es schon. Und keiner der bekannten Apostel, Missionare war da aktiv, soweit wir es wissen. Das heißt, irgendwelche uns unbekannten Christinnen und Christen waren da die Ersten in Rom. Noch eine Frage, was hat Paulus mit 99% aller Christen gemeinsam? 100%, okay. Jesus, ja, das ist eine Jesus-zentrierte Gemeinde, das ist wundervoll. Er hat Jesus nicht leibhaftig gesehen? Meinst du, ja? Er kannte ihn vorher nicht? Okay, noch was? Also es gibt Situationen, da schreibt Paulus dann mal, dass Gemeinden ihn unterstützt haben, aber die meiste Zeit hat Paulus sein eigenes Geld verdient. Er war zwar ausgebildeter Theologe, aber er war kein, bitte? Zeltmacher, daher kommt der Begriff, den benutzen wir heute noch in der Mission. Also er war Handwerker, hat damit mit seinen eigenen Händen Arbeit sein Geld verdient, so wie die meisten auch überall auf der Gemeinde. Er war kein angestellter Profi-Christ. Und noch eine letzte Frage, und ich führe euch so langsam auf den Weg, vielleicht merkt ihr was. Was war der wesentliche Weg, für die Geschichtsfreaks. Erste drei Jahrhunderte, also seit Jesus, also Jesus ist schon durch, ja, Kreuzigung, Auferstehung, dann wächst die Gemeinde im Römischen Reich. Was war der wesentliche Weg, wie die Gemeinde verbreitet wurde, wie das Evangelium verbreitet wurde?
Durch Jesus.
Ihr seid durch Jesus, ja, Halleluja. Ja, okay, Tati? Aha, also mündliche Weitergabe, Vorbild und Leute sind zum Teil auch verstreut worden durch Verfolgung, okay. Kann noch jemand was sagen? Bitte? Du denkst jetzt an Paulus und Barnabas, die gehen dann getrennte Wege, dann gibt es plötzlich zwei Teams, okay. Beziehungen, und was für Leute leben da diese Beziehungen? Bitte? Normale Menschen, also nicht so wie ich zum Beispiel. Wir lesen von den großen Aposteln, Petrus, Paulus, aber das waren nicht die, die das Gros der Arbeit gemacht haben. Die haben natürlich Wege geebnet, die haben geleitet, die haben gelehrt, die haben uns Orientierung in Gottes Wort gegeben, aber die, die wirklich in die Orte, auch in die Städte, in die Dörfer gegangen sind, waren nicht diese Promi-Christen, sondern ja, ganz normale Christen im Berufsalltag. Also jemand hat mal formuliert, das Evangelium reiste in den Aktenkoffern von Politikern, wie dem äthiopischen Kämmerer. Es wurde mit der Ware von Händlerinnen wie Lydia weitergegeben. Die Liebe Christi war Gesprächsthema in den Werkstätten von Handwerkern wie Aquila, Priscilla und Paulus. Und übrigens, man kann darüber forschen, auch wie ist eigentlich das Christentum nach Deutschland gekommen. Die ersten christlichen Gemeinden gab es jenseits des Limes am Rhein in den römischen Städten wie Köln oder Aachen. Und es kam dorthin wahrscheinlich durch Soldaten, Kaufleute, möglicherweise Sklaven, die Jesus mitgebracht haben. Das Interessante ist, wenn man über diese Frage, also wie leben Menschen in ihrem normalen Job den Glauben, findet man in der Bibel nicht so viel. Nicht, weil es nicht wichtig wäre, sondern meine These ist, weil es so selbstverständlich ist. Also die Alternative gab es noch gar nicht, dass da bezahlte Pastoren, Bischöfe, Missionare unterwegs sind. Wie gesagt, Paulus hat hier und da mal auch Geld bekommen. Aber dass der Normalfall war, Jesus wurde versorgt von einigen wohlhabenden Frauen, lesen wir. Aber in der Regel waren da normale Leute, die in ihrem Beruf gelebt haben und da das Evangelium weitergegeben haben. Musste man nicht extra dazu sagen. So, spult 2000 Jahre Kirchengeschichte vor. Und es ist gar nicht so selbstverständlich. So, nee, ich kann das ja nicht, ich habe das ja nicht studiert oder so. 1974 gab es den ersten Kongress für Weltevangelisation, den sogenannten ersten Lausanne-Kongress in Lausanne in der Schweiz. Und da wurde formuliert, als Teil unseres Auftrags, die Evangelisation der Welt verlangt, dass die ganze Gemeinde der ganzen Welt das ganze Evangelium bringt. Die ganze Gemeinde bringt der ganzen Welt das ganze Evangelium. Kann man jetzt eine Predigtreihe drüber machen? Mir geht es hier um die ganze Gemeinde. Das heißt, jede Christin, jeder Christ ist Teil dieses Auftrags und kann das nicht delegieren an ein paar Leute, die sowieso dafür bezahlt werden. Ich war jetzt ja, letztes Jahr im Herbst hatte ich das Vorrecht, bei dem vierten Lausanne-Kongress, also Folgekongress, zu sein in Korea. Und da war das ein großer Schwerpunkt. Sie haben bewusst Leute eingeladen, die nicht nur christliche Funktionäre, sondern Leute aus dem Berufsalltag, war ungefähr ein Drittel der Konferenzteilnehmer, Marketplace Christians, wie das dann genannt wurde. Und es wurde immer wieder betont, die ganze Gemeinde heißt nicht nur das 1% Hauptamtliche, hier sind wir prozentual ein bisschen mehr, aber sondern die 99%, die ihren Glauben leben im Alltag, in der Familie, bei der Arbeit, in der Schule, an der Uni. So wie die meisten von euch. Wir alle sind Hoffnungsbringer. Die ganze Gemeinde bringt der ganzen Welt das ganze Evangelium. Auf dem Kongress gab es den einen Vortrag von einer deutschen Referentin, der mich hier sehr inspiriert, der mich auch in manchem folge in der Predigt. Man soll ja seine Quellen angeben. Julia Garschagen war früher bei der SMD hier aktiv, leitet jetzt das Pontes-Institut. Und die hat zum Thema Holy Ground, Living Out Faith in the Workplace, einen sehr, sehr spannenden Vortrag gehalten. Ich habe da den QR-Code, wenn ihr den euch auf YouTube ziehen wollt. Ich werde ihn auch nächste Woche im Newsletter nochmal verlinken, da findet ihr es auf jeden Fall. Auch lohnt sich, also ist auf Englisch logischerweise, aber sehr spannend. Also, du gehst jeden Tag oder mehr oder weniger jeden Tag zur Uni oder zur Arbeit. Was heißt das geistlich? Was passiert da geistlich? Ist das ein notwendiges Übel, um halt Geld zu verdienen? Und dein Pastor wartet auf deinen Zehnten und auf deinen Feierabend, damit du dann endlich in die Gemeinde kommst, um da mitzuarbeiten, um dann was Geistliches zu tun. So, ist das Bild, was wir haben? Ich muss das bekennen an der Stelle. Also das ist jetzt eine Karikatur, wie ich es gerade beschrieben habe. Aber ich habe da lange auch einen sehr begrenzten Blick gehabt. Ich treffe euch ja in der Regel nicht bei der Arbeit, also bei meiner Arbeit schon, aber nicht bei eurer. Aber zu sehen, das ist nicht, oh, jetzt musst du leider so lange arbeiten, deshalb kannst du nicht so viel für Jesus machen, sondern du bist für Jesus bei der Arbeit. Du bist für Jesus und mit Jesus an der Uni. Und mit dir kommt Gottes Gegenwart dorthin. Mit dir kommt Gottes Gegenwart dorthin. An deinen Arbeitsplatz, in deine Schulklasse, in die Vorlesung. Deshalb habe ich den ersten Punkt überschrieben. Jeder Arbeitsplatz ein Heiligtum. Erinnert euch noch an Paulus und Silas im Gefängnis, Füße im Block eingeschlossen. Also, stell dir einen möglichst unheiligen Ort vor, dann könnte das zum Beispiel ein Gefängnis sein. Das hier ist in Kanada, das sieht relativ gut aufgeräumt aus. Ich vermute, dass so ein Knast in Philippi sah etwas anders aus. Das innerste Gefängnis heißt es da. Dreck, Gewalt, ja, lauter Kriminelle logischerweise. Und es ist auch ein Arbeitsplatz, nämlich für diesen Kerkermeister, den wir da kennenlernen. Für den ist das nur ein weiterer Tag im Büro oder im Knast halt, und plötzlich fangen die an zu singen. Gut, das lässt er sich erst später erzählen, der hat ja gepennt. Aber dann bebt die Erde, denn diese beiden neuen Gefangenen tragen die Gegenwart Gottes. Und diese Zelle im innersten Gefängnis, schmierig wie sie ist, duster wie sie ist, wird zu einem heiligen Ort. Das Gefängnis wird zum Ort der Gottesbegegnung. So wie ein paar 30 Jahre vorher die Schafhürden vor Bethlehem, ja, harte Männer ruhen von der Arbeit aus und plötzlich ist da die Herrlichkeit Gottes. Die sind nicht erst zum Tempel nach Jerusalem gepilgert, um die Herrlichkeit Gottes zu treffen, sondern Gott ist plötzlich da. Ja, oder so wie das Fischerboot von Petrus. Ich musste da eben wieder dran denken, wo es hier heißt, dass der Kerkermeister zitternd auf die Knie fällt. Vielleicht hast du dieses Bild vor Augen. Lukas 5, wunderbarer Fischfang. Und Petrus sagt nicht, oh, das ist ja praktisch, dich nehme ich mal häufiger mit zum Angeln, sondern er fällt in diesem Boot, was voll ist mit zappelnden Fischen, also auf oder zwischen diesen Fischen, man muss sich das mal bildhaft vorstellen, auf die Knie vor Jesus. Noch auf dem See und betet ihn an. Dieses Fischerboot wird plötzlich ein heiliger Ort und Petrus ist konfrontiert mit seiner Unheiligkeit, so wie der Kerkermeister. Der war ja eigentlich derjenige, die Sünder in den Knast steckt. Und dann fragt er plötzlich, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und fragt er seine Häftlinge. Ja, merkt ihr, wie sich hier plötzlich was dreht im Reich Gottes? Das Gefängnis wird zur Geburtsstation für neues Leben in Christus. Und seine Dienstwohnung wird neben der Villa von Lydia vermutlich einer der ersten Treffpunkte der jungen Gemeinde in Philippi. Wenn du morgen in ein Meeting gehst, dann fühlst du dich hoffentlich nicht wie im Knast, aber dann ist, wie auch immer, dann ist Gottes Gegenwart da. Wenn du am Dienstag im Hörsaal bist, dann ist die Kraft Gottes auf dir. Wenn du auf Dienstreise gehst, ist der Herr mit dir, ja in dir. Wenn du etwas reparierst oder ein Dokument formatierst, wenn du dein Kind fütterst oder deine Mutter pflegst, verkörperst du Christus. Und du bist auf heiligem Boden. Und jeder Arbeitsplatz, wo ein Kind Gottes hinkommt, ist ein heiliger Ort. Glaubst du das? Weißt du das? Hast du die Gewissheit in der Situation? Es ist immer noch leichter, dass jetzt, wenn der Pastor sagt, ja, steht irgendwie so, wenn du mittendrin bist, wenn es stressig wird. Es ist ein heiliger Ort. Das Zweite, jeder Nachfolger ein Priester. Ich möchte mit euch einen Vers lesen aus dem 1. Petrusbrief. Werden einige kennen, 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Ihr seid Priester. Also eigentlich haben wir gelernt, wir brauchen gar keine Priester mehr, weil Jesus doch gekommen ist. Also Priester ist vom Grundverständnis ja nicht nur ein anderes Wort für einen Pastor oder so, sondern ist immer ein Mittler, der so in der Bresche steht zwischen Menschen und Gott. Ja, das ist das Bild im Alten Testament. Der Priester bringt die Opfer da für die Sünden des Volkes und dann können durch diesen Dienst können die zu Gott kommen. Jesus wird unser großer Hohepriester. Wir alle haben direkten Zugang zu Gott durch ihn. Da brauchen wir Leute, die verschiedene Dienste tun in der Gemeinde, aber wir brauchen keine Priester in dem Sinn. Aber Jesus beruft uns alle, und das war schon im Alten Testament vorgesehen eigentlich, 2. Mose 19, 20 lesen, um die 10 Gebote rum. Da wollte Gott schon, dass Israel ein Volk von Priestern wird. Und wir sind berufen in einen priesterlichen Dienst, nicht jetzt hier vorne, sondern in deinem Alltag bist du ein Vermittler zwischen Gott und deinen Mitmenschen, die Jesus noch nicht kennen, die diesen Zugang noch nicht kennen. Das ist sehr auch interessant, dass Petrus hier davon sagt, ein Volk von Priestern, eine königliche Priesterschaft, und dann endet er mit zu verkünden die Wohltaten dessen, der uns berufen hat. Also darin bist du priesterlich unterwegs, den ganzen Tag über. Also nicht erst abends, wenn du deinen Hauskreis leitest. Ja, dann auf eine gewisse Weise vielleicht auch, aber da, wo du unterwegs bist. Wir haben in unserem Denken oft, das ist Jahrhunderte, geht das zurück, trennen wir zwischen geistlichen und weltlichen Berufen. Und man kann ja darüber reden, möchte ich einen Job machen, wo ich mich vor allem mit Gottes Wort beschäftigen kann oder so, oder wo ich offen von Jesus reden kann und so. Das ist aber, wir haben diese Trennung und die ist nicht biblisch. Jeder Beruf ist eine Berufung Gottes, in denen du Licht sein sollst und Licht sein kannst. Das heißt nicht, dass jeder Job, den du machst, eine Lebensberufung ist und dass du dafür immer drin bleibst. Ja, da kann es ja Veränderungen geben. Also wenn du irgendeinen Studentenjob hast, wo du kellnerst oder so, sage ich nicht, das ist die Berufung für dich für die nächsten 60 Jahre. Aber jetzt bist du da und jetzt bist du da eine Priesterin und ein Priester, wenn du kellnerst. Julia Garschagen hat in ihrem Vortrag eine Unternehmensberaterin zitiert, die gesagt hat, I am a priestly presence in my workplace. Er hat etwas Mühe, das zu übersetzen ins Deutsche, eine priesterliche Gegenwart. Also ich habe mal übersetzt, ich bin in einer priesterlichen Rolle in meiner Arbeit. Die meisten meiner Kollegen sind keine Christen. Sie haben niemanden sonst, der für sie betet. Muss dir vorstellen, du hast hier einen Haufen Leute, die kannst du alle anquatschen. Jemand, der niemanden kennt, der Jesus kennt, da ist niemand, der für die betet. Und diese Frau sagt, das ist meine Verantwortung. Sie nimmt das als ihre Aufgabe an, wenn sie zur Arbeit geht. Also, wahrscheinlich betet die nicht laut für die, zumindest nicht die ganze Zeit, ja, in Sprachen oder so. Also, da wird es sehr unterschiedliche Situationen geben. Je nachdem, was du arbeitest oder wo du studierst, wirst du viel oder wenig direkt weitersagen können. Erzählen, beten können. Das gibt es immer wieder, diese Erfahrung. Ich traf neulich einen Arzt mit einer eigenen Praxis, da hat man natürlich gewisse Freiheiten. Und der ganz offensiv, der das im Wartezimmer schon ein Schild hängen, er bietet an, neben der normalen Behandlung, ohne Gebührenziffer dann, für seine Patienten, mit seinen Patienten zu beten. Ich sage, das ist ganz selbstverständlich für mich. Und die Leute wissen das, wer das gar nicht ab kann, der kommt dann halt nicht, geht. Erzähle ich euch noch was gleich, habe ich Julia und Samuel besucht bei Frontiers und da wurde erzählt von einem Mitarbeiter auf der arabischen Halbinsel in einem sehr strengen muslimischen Land, der für sich die Regel gemacht hat, in jeder Begegnung, in den ersten 3 Minuten rede ich über Jesus. Ich will ja, dass die wissen, warum ich da bin. So, macht da nicht jeder so, aber so. Manchmal ist das auch situationsbezogen, da passiert ganz lange nichts und plötzlich öffnet sich was. Ich habe das in den Anfangsjahren hier hatte ich einen Nebenjob in einem Verlag, also kein christlicher Verlag, so ein Redaktionsjob, und die wussten, dass ich Pastor bin. So, okay, ja, interessant, komisch. Bis es dann eine Situation gab, wo es bei einem Redaktionsmitglied einen Trauerfall gab. Und das ganze Team war sehr erschüttert. Und dann kam die Assistentin vom Chef zu mir und erinnerte sich, wir haben doch da einen Pastor, und sagt, könntest du in der Mittagspause für die, die möchten, in der Küche eine kleine Andacht machen? Und dann konnte ich da ganz frei natürlich teilen und musste natürlich, also ganz sensibel, aber öffnete sich da was. Das war nicht jeden Tag. Danach auch ging das nicht dauernd weiter. Aber da hatte ich eine Möglichkeit. Es ist gut, wenn wir wachsam sind für solche Möglichkeiten. Also, es gibt manchmal solche Situationen, wo du relativ viel teilen kannst. Oft ist es auch nicht so oder es passt nicht oder es gibt sogar offizielle Regelungen. Du bist Erzieherin in einer staatlichen Einrichtung und da gibt es klare Regeln, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Man will neutral sein und so weiter. Und da wollen wir auch respektvoll sein. Aber in jedem Fall trägst du Gegenwart Gottes in dir. Ob du jetzt laut reden kannst über Jesus oder nicht. Wenn ich in unserem Team, das ist jetzt Ehrenamt, aber wenn ich in unserem Team in Griechenland bin, das ist ja keine christliche Organisation in der Flüchtlingsarbeit, gehe ich da nicht hin, um zu predigen. Aber ich gehe hin mit Christus in mir. Und manchmal gibt es Gespräche, manchmal auch nicht. Aber ich hoffe, ich bin ein Zeugnis für Jesus. Und in jedem Fall kannst du beten. Also in deinem Herzen, für dich. In jedem Fall kannst du eine priesterliche Verantwortung übernehmen für deine Klasse, für dein Team. Selbst wenn das eher im Verborgenen ist. Und manchmal öffnet Gott Türen. Ich habe Deiner gebeten, eine Geschichte mit uns zu teilen. Die ist schon ein bisschen her, aber die beschreibt das sehr gut, glaube ich. Wie du willst.
Ja, das liegt ein bisschen zurück. Da habe ich als Teamassistentin für Analysten bei einer Bank gearbeitet in Frankfurt. Da waren Alex und ich frisch verheiratet und die hatten sehr starke Hierarchie in dieser Abteilung, auch mit Projekten verbunden. Ich war da so reingerutscht als Fremdsprachen Korrespondentin so eingestuft von Großbritannien aus. Und ich erinnere mich, es gab ein ziemlich hohes Tier, hieß Philipp mit Vorname. Mit ihm dürfte man nicht einfach so reden. Also man müsste einen Termin machen oder erstmal durchchecken mit der Assistentin und so weiter und so fort. Das war ein Tag, da kann ich mich erinnern, Alex hatte, glaube ich, an dem Tag zu mir auch gesagt, sei gesegnet und sei ein Segen. Das ist ja das, was er immer mit mir so auf dem Weg zur Arbeit gibt, als Ermutigung. Und wenn ich manchmal genervt bin von der Arbeit oder so, dass ich mich daran erinnere, es geht ja nicht um mich, sondern ich kann ein Vessel,
ein Gefäß,
genau, Gefäß sein, so am Arbeitsplatz. Und an diesem Tag weiß ich noch, dass ich an dem Büro von, also Herr X, vorbeigelaufen bin und traute meine Ohren nicht, weil er hat geweint. Seine Tür war aber ein bisschen auf und ich dachte erstmal, hey, ich bin im falschen Film, das, wie der weint, das ist der, ne, das hohes Tier. Und ich bin irgendwie wie fremdgesteuert dann in diesem Zimmer reingegangen und befand mich dann ja vor ihm, er mit ja, strömenden Augen, und habe ich einfach gefragt, darf ich fragen, was ist los? Und dann hat er erzählt, dass eine schwere Diagnose, Krankheit, ihm gesagt worden ist für sein Kind. Und irgendwie die Wörter, die dann kamen aus mir heraus, habe ich gemerkt, irgendwie, das sind nicht meine Worte. So. Und ich wollte eigentlich in meinem Kopf weg. Kennt ihr das, wenn so in dem Moment denkst du, das ist irgendwie komisch hier. Also, das ist ja hoher Boss, ne? Und wir waren jetzt nicht bei du oder so, ne? Aber ich habe einfach gesagt, Jesus sieht ihre Situation, wenn ich das einfach so sagen darf. Er sieht sie, er hat sie nicht vergessen und er kann alles. Für ihn ist nichts unmöglich. Und dann sagte er nur, glauben Sie das? Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube das. Okay, ja. Und dann, ne, dann war ich völlig fertig und dann so, okay, dann ja. Ich wusste nicht, was ich noch tun sollte, aber habe schon gespürt, wie Alex sagte vorhin, heilige Boden. Mhm. Also, und war sehr berührt. Er bedankte sich dann ein paar Tage später bei mir und mir war es sehr, also ich kam in Verlegenheit dann, weil da war wieder alles so wie normal. Ne? Und manche Leute haben sich gewundert, warum jetzt hat deiner so interessante so Beziehung zu ihm. Darum ging es mir gar nicht. Ich war einfach froh, dass Gott sich offenbart hat in dem Moment, weil es ist so, man hat manchmal oder man spürt diese Spagat, ne? Also Arbeit oder Studium und dann so, ja, geistliche Welt, es hängt alles zusammen. Wenn wir aus dieser Tür rausgehen, Gott ist bei uns, Gott ist in uns, Gott wirkt, er ist souverän und egal, was die Situation, ja, die Menschen da draußen, sie brauchen Gott. Genauso wie wir ihn brauchen. Und wenn wir das weitergeben können, warum nicht?
Danke. Merkt ihr, was ich meine? Priesterliche Gegenwart. Und man kann solche Situationen nicht machen, man kann die planen, da wird das ganz, ganz komisch. Ja? Aber wir können bereit sein. Oder Jesus sagen, dass wir bereit sein wollen. Ob wir wirklich bereit sind vorher, wahrscheinlich nicht, aber dann, wenn wir ihm sagen, du darfst mich leiten, du darfst mich gebrauchen, er hat Freude daran, solche Gebete zu erhören. Zwischendurch ein Gedanke, wir sind, also ich habe von den 99% gesprochen, also eine Frage ist, wer wird bezahlt, aber einige von uns sind auch sehr viel im christlichen Bereich unterwegs. Also ne, ich denke jetzt Studium an einer christlichen Schule oder so, da muss man auch manchmal gucken, wo finde ich denn noch Nicht-Christen. Dieses Prinzip, sage ich, will mich gebrauchen lassen. Ich will ein Segen sein für die Menschen, denen ich begegne. Also das gilt sogar auch für andere Christen. Ja? Nur, dass ihr nicht denkt, hier Tabor oder so, wir sind heute nicht dran oder so. Wenn du nur in einem christlichen Bubble bist, hast du andere Fragen nochmal. Sag, okay, wie komme ich denn in Kontakt mit Leuten? Und den Kontakt haben andere Leute ganz automatisch, indem sie zur Arbeit oder zur Uni gehen. So, also da gibt es andere Fragen, aber dieses Grundprinzip zu sagen, da wo ich hingehe, da ist Gegenwart Gottes. Und da kann ich ein Segen sein, sogar für meine Brüder und Schwestern, und die können auch einer sein für mich. Übrigens auch Nichtchristen können manchmal ein Segen sein für uns, das ist, glaube ich, auch klar. Also, das gilt in jedem Fall, ja, das nur am Rande. Okay, jeder Mitarbeiter, ein Zeuge, ein bisschen die Überlegung, was kann denn das praktisch sein? Wie gesagt, es ist kein Programm, was wir machen, sondern es ist grundsätzlich diese Haltung, in der ich reingehe. Ich habe aber doch ein paar praktische Punkte, ich sage, vielleicht hilft dir das, ein, zwei davon mitzunehmen. Und so, oder vielleicht hast du auch das Wichtigste schon gehört, dann ist auch gut. Also, ein paar Punkte. Das erste, lass dein Licht leuchten. Also, ich habe da immer ein paar Bibelstellen dabei. Ich lese die jetzt nicht alle mit euch. Matthäus 5, ne? Ihr seid das Licht der Welt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen, sagt Jesus. Wenn dein Leben nicht von frommer Rechthaberei bitte geprägt ist, ja, die Frage, ich kann dir meine Meinung auch sagen zu allen möglichen, hilft aber vielleicht nicht. Aber wenn dein Leben geprägt ist, immer mehr von der Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Da wirst du leuchten, ob du es willst oder nicht. Und Leute werden das wahrnehmen. Das Zweite, leiste exzellente Arbeit. Tu dein Bestes. Also niemand wartet auf christliche Mitarbeiter, die jede Gelegenheit, die sich bietet oder nicht bietet, nutzen, um irgendwie Traktate zu verteilen, aber mittelmäßige Arbeit abliefern. Ja, da machst du eigentlich Negativwerbung eher. Du sagst, ja, das ist der geht immer früher, weil er zu einem Gemeindetermin muss, aber sonst schafft er nichts oder so. Also so bitte nicht. Du bist auch darin, du bist da als Mitarbeiter, als Arzt oder als Lehrerin oder als was du auch bist, erstmal um diesen Job auszufüllen. Und darin gewinnst du auch Glaubwürdigkeit natürlich, als Person. Also das, ich habe hier Kolosser 3, Vers 23, das ist alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Also mach deinen Job so, als wenn du ihn für Jesus machen würdest. Warum? Weil du ihn für Jesus machst. Und das ist leichter, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, es ist leichter, wenn man sagt, ich schreibe eine Predigt oder vielleicht ich bin im Krankenhaus und kümmere mich um schwerkranke Leute, als ich habe hier einen Job, wo ich irgendwie Pizzas ausfahre und denke, ja, das ist, die Leute sind eh übergewichtig so. Aber trotzdem, mach das richtig gut. Auch wenn das jetzt ein Job ist, der nicht die größte Reichweite hat, vielleicht auf Dauer. Dein Vorbild kann eine Reichweite haben, versteht ihr? Okay, bete. Es ist, vielleicht denkst du, ist ja klar und so. Aber lass uns beten, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht. Das ist die Bibelstelle, Matthäus 6, Vers 10. Aber dann natürlich auch konkret für deine Kommilitonen, für deine Kollegen. Für ihre Situation, die du mitkriegst, wie jetzt in dem Beispiel von deiner. Oder natürlich, dass sie Jesus kennenlernen. Wie gut, denk an diese Unternehmensberaterin, die sagt, da gibt es sonst niemanden, der für die betet. Du musst sie auch nicht allein tragen, das ist, du kannst sie Jesus bringen. Ja, aber was für ein Geschenk, dass du da bist. Wie gut für deine Kollegen, dass du da bist. Dann bekenne dich zu Jesus. Damit meine ich jetzt nicht, sich auf die Apfelsinenkiste stellen und sagen, alle mal herhören. Aber ich habe das neulich schon mal in der Predigt gesagt. Dieses, es ist gut, wenn Leute auch wissen, dass du Christ bist. Darum geht es mir nur. Das Signal irgendwo senden. Und nur wenn du erzählst, ja, Sonntag war ich im Gottesdienst, dann die fragen, was hast du gemacht? Ja, dass die, wie sie dich erleben, mit deinem Glauben auch connecten. Sonst denken die, das ist ja ein toller Mensch. Sowas gibt es nicht so oft. So, fertig. Aber so, die Schulfreundin, die wusste, du bist irgendwie gläubig. So, kann ich auch mal fragen, was denkst du denn über? Darum geht es mir hier an der Stelle, ja? Also nicht krampfig irgendwie aufgesetzt, so ich muss noch mal was erzählen, aber diese Verbindung herstellen. Leute sollen wissen, dass du zu Jesus gehörst, ganz einfach. Dann, da können wir noch mal reingucken, Kolosser 4. Wird es wahrscheinlich noch mal eine ganze Predigt zu geben, aber jetzt ganz kurz. Seid weise und freundlich und auskunftsbereit. Das ist Kolosser 4, 5 und 6. 4, 5 und 6. Moment, hier. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind. Gemeint sind die, die nicht zur Gemeinde gehören. Und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit wohlklingend oder freundlich, andere Übersetzung, und mit Salz gewürzt, nicht fade, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Das ist natürlich was wir uns schenken lassen können von Jesus. Ja, also wenn jemand fragt, dass ich bereit sein kann, sag Jesus, mach mich bereit dafür. Und bete für offene Türen, das ist der Vers dafür, davor, Vers 3. Bete zugleich auch für uns, sagt Paulus, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und dass wir vom Geheimnis Christi reden können. Also schenkt doch, dass ich hier ins Gespräch komme mit den Leuten. Dass sie vielleicht sogar selber fragen. Dass sich es natürlich ergibt. Gib solche Gelegenheiten, Herr. Und wenn du dir ein, zwei Punkte davon rausgreifen kannst, lass gerade noch einen Moment stehen, vielleicht ist das eine Hilfe für dich. Okay. Jeder Arbeitsplatz ist ein Heiligtum. Jeder Nachfolger ist ein Priester, da wo eine Priesterin, da wo Gott sie hingestellt hat. Ich will zum Schluss sagen, wenn du ganz bewusst Gott dienst, da wo du hingehst, da wo du arbeitest, da wo du studierst. Wenn du sagst, ja, ich will das im Namen von Jesus machen, will ich einfach sagen, danke. Das ist so ein Segen. Es ist so gut, dass du da bist. Du machst da einen Unterschied, bin ich überzeugt, weil Jesus in dir lebt. Ich will noch einen Schritt weiter gehen. Manchmal segnen wir hier Leute für bestimmte Dienste ein. Also letzte Woche die Annika für den Kindergottesdienst. Oder wir senden Leute, demnächst Samuel und Julia, für ihren Dienst. Aber das gilt nicht nur für so einige wenige, die halt eine Leitungsposition haben oder irgendwo in ein anderes Land gehen, sondern auch die 99% sind schon immer das Rückgrat von Gottes großer Bewegung, haben wir gesagt. Deshalb will ich sagen, wenn du dazu gehörst, wenn du diesen Platz ganz bewusst auch einnehmen willst und sagst, ja, ich will das als Berufung annehmen, da, wo du mich jetzt hingestellt hast, für dich zu leuchten. Wenn du sagst, ja, ich will Salz und Licht sein, Träger von Gottes Gegenwart, von Gottes Liebe an diesem Ort. Wenn du das willst, dann lade ich dich ein, jetzt mal aufzustehen. Und ich würde gerne mit Matthias gleich für dich beten. Und dich segnen. Wir gehen jetzt nicht rum, aber von vorne beten wir. Du sagst, ja, ich will so Licht sein in meinem Alltag. Und wenn du nicht sagst, ich arbeite gar nichts, ich bin schon in Rente oder ich bin so, da wo Gott, wo du unterwegs bist in deinem Alltag. Du sagst, da will ich leuchten. Dann lade ich dich ein, aufzustehen. Ich bitte den Matthias, mit zu mir nach vorne zu kommen. Jesus, ich danke dir für meine Geschwister. Ich danke dir für jeden, der hier vor dir steht, dass du sie siehst. Dass du sie siehst, nicht nur, wenn sie im Gottesdienst sind, sondern dass du sie in ihrem Alltag siehst. Da, wo es richtig Spaß macht und da, wo es richtig schwer ist. Und da, wo sie selber am Struggeln sind und gar nicht den Kopf frei haben für andere Leute. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass du in ihnen lebst. Danke, dass deine Kraft auf ihnen ruht. Danke, dass du sie gebrauchen willst, als Licht, als Salz, an dem Ort, wo sie jetzt unterwegs sind.
O Vater im Himmel, wir können ohne dich nichts tun. Jesus Christus, und es gibt diese Wahrheit, dass da, wo wir sind, da bist du. Und es ist eine Wahrheit. Herr, ich bete, dass du uns die Augen öffnest für diese Wahrheit, dass du uns eine Offenbarung schenkst von dem, wer du bist in uns. Und Herr, ich habe eben dieses Wort von Ströme lebendigen Wassers werden fließen, Herr. Und es ist einfach da, wo wir mit dir in Beziehung sind, da, wo wir erkennen, wo du uns hingestellt hast, da bist du. Da willst du, dass wir leben, dass wir Menschen lieben, dass wir Menschen nach Hause lieben, dass wir sie berühren mit dir, mit deiner Liebe, mit deinen Worten. Und Herr, das können wir nicht aus uns selbst. Und darum bete ich, dass du uns eine neue Freude schenkst, diese Beziehung zu dir wirklich zu leben und dass dann Ströme lebendigen Wassers fließen, die einfach in die Wüste fließen, um uns herum. Dort an der Arbeit, wo wir sind, dort in der Familie, wo wir sind. Herr, da brauchen wir, dass du einfach fließt. Und ich bete, dass du alle Blockaden, die in uns sind, alle Enttäuschungen, alle vielleicht auch selbst Frustrationen, weil wir irgendwie so gerne schon so lange mehr geben, mehr reden, mehr Zeugnis sein wollen. Da bitte ich, löse diese Blockaden, setze uns frei. Herr, und das tust du durch dein Wort. Und du sprichst uns das heute neu zu. Lass uns Licht und Salz sein. Und ich segne jetzt alle, die hier sind und aufgestanden sind, dass du sie neu wirklich berührst. Und dass dein Heiliger Geist wirkt. Dass du redest ganz konkret hinein. Ermutigende Worte. Dass du geradezu Gesichter aufblitzen lässt und aufleuchten lässt. Dass wir erkennen, zu wem wir hingehen sollen. Dass du uns plötzlich Worte gibst. Herr, ich setze jetzt diese Menschen hier frei, unsere Geschwister, in deiner Liebe und durch das Wirken deines Geistes. Und ich segne euch mit diesem Zuspruch Gottes. Ströme lebendigen Wassers werden fließen. Wo du deinen Fuß hinsetzt, wo du deinen Mund auftust, wird Gott sein, da wird Gott reden. Danke, Jesus. Danke für das Wirken deines Heiligen Geistes. Und so wie im Gefängnis plötzlich alles geändert wurde, so kannst du da, wo wir in starren, wirklich fast schon, in solchen starren Situationen, du kannst Freiheit schenken, Ketten sprengen, Türen öffnen. Herr, und dafür bitte ich dich, darum bitte ich dich in Jesu Namen.
Danke, Jesus. Ja, wir segnen euch mit Jesu Liebe und Jesu Blick für die Menschen um euch herum, auch für die, die erstmal gar nicht liebenswürdig erscheinen. Wir segnen euch mit Kühnheit, die Menschenfurcht überwindet. Wir segnen euch mit der Fülle des Heiligen Geistes, dass ihr in seiner Kraft unterwegs seid. Wir segnen euch mit dem richtigen Wort und dem richtigen Schweigen zur richtigen Zeit. Und wir senden euch als Boten, als Repräsentanten des lebendigen Gottes, als königliche Priesterschaft an den Ort, wo ihr arbeitet, wo ihr studiert, wo ihr lebt. Ihr seid Licht der Welt, ihr seid Salz der Erde. Geht in seinem Namen, geht in seiner Kraft. Amen.